3, 2, 1.
Welcome to Spielekeller. Herzlich willkommen im Spielekeller, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Mittlerweile Folge 125 ist es schon mit am Start. Und natürlich freue ich mich heute live und in Farbe vom Flughafen. Ich glaube Frankfurt, lieber Chris. Wie geht's dir? Bist du in Frankfurt?
Ja, ist korrekt. Moin. Ist ja schon fast Mittagspause. Ja. Da ich um 5 aufgestanden bin. Das liegt mir eigentlich nicht.
Ja, also für deine Verhältnisse ist das sehr früh. Für meine Verhältnisse war heute 7 Uhr schon früh. Und ich hatte hier einen tollen Handwerker mit am Start, der meine Wasserschäden begutachten und idealerweise auch Lösungen zum Reparieren bringen sollte. Er hat weder die Probleme gefunden, noch hat er Lösungen am Start. Also ich gehe genauso weiter
vor. Aber ich hörte, er hat noch was kaputt gemacht.
Ja, ja, wir müssen auch noch ein Rohr reparieren. Da kommt auch noch mal ein Bekannter gleich vorbei um 16 Uhr, der dann das Abflussrohr noch mal repariert. Nee, super. Also ich sag's dir, Termine, wo man früher aufsteht, als man gerne möchte, plus kein Ergebnis hat, ist genau meins. Ich liebe das ja. Ne, wenn man, also das war für mich echt ein Angang. Wir haben heute Workshop für die nächsten 3 Tage zur Gamescom dann mit den ganzen MYI-Leuten. Die kamen alle aus der Schweiz. Die sind jetzt gleich alle da. Und nach dem Podcast machen wir 3 Tage Intensiv-Workshop. Und das sind immer lange Tage bis in die Nacht rein. Deswegen ist früh aufstehen noch lieber als sowieso schon.
Was macht ihr da? Erzähl mal, wie sieht denn so ein Workshop bei euch aus? Also worum geht es und wie geht ihr das an?
Ja, gerne. Also wir haben natürlich alle Themen, die so eine LAN, also so eine Veranstaltung in der Messe irgendwie betrifft, haben wir einmal niedergeschrieben und wir werden uns jetzt die nächsten 3 Tage in verschiedenste, also erstmal alle zusammen und dann in verschiedenste Gruppen setzen und die Themen besprechen. Was sind das so für Themen? Grundsätzlich muss das Ergebnis sein, dass wir am Ende wissen, so sieht die Gamescom-LAN jetzt mal grundsätzlich vom Konstrukt aus. Bedeutet Hallenpläne und was, wie, wo, wann genutzt werden kann und was wir da tun wollen. Das ist dann alles beschlossen, mit wem wir wo zusammenarbeiten wollen. Das ist dann beschlossen. Und Organigramm haben wir schon gemacht, aber das verfestigen wir dann auch nochmal. Wer hat welche Verantwortlichkeiten und welche Timelines haben wir, Ticketing etc. pp. Also im Prinzip alle Themen besprechen, festzurren, was machen wir hier genau, wer macht das genau und natürlich auch so ein bisschen diskutieren, wie entwickeln wir das alles weiter und ja, im Prinzip so ein Kickstarter. Wir haben natürlich jetzt schon ein bisschen gearbeitet an dem Projekt, auch nach außen, aber das ist jetzt nochmal unser offizieller Startschuss fürs große Ganze. Vorher haben wir es einfach nicht geschafft, ne, alle mal zusammenzubringen, sind am Ende doch 7, 8 Leute im Kern, die an dem Projekt jetzt in verschiedensten Verantwortlichkeiten im ersten Schritt arbeiten, später sind es ja nochmal mehr. Aber genau, das ist so der Plan, um am Ende ein gut organisiertes Event zu haben, was wir ja fairerweise wirklich hohe Prio bei uns hat. Wir stecken ja viel Zeit und auch wirklich Prio rein, damit die Leute am Ende sagen, es war ein geiles Event und hat sich vor allen Dingen auch weiterentwickelt. Das ist ja auch immer die Challenge, ne? Erstes gutes Event, das darf ja nur der und muss ja nur der Anfang sein, letzten Endes.
Aber es bleibt beim Konzept. Also ihr macht das weiterhin mit Creatern, Influencern. Also ja. Das bleibt alles von der Struktur, wie es war.
Genau, bleibt von der Struktur so, wie es war. Ich will jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Grundsätzlich wollen wir natürlich wachsen, auch in den Zeiten, die wir gerade haben. Wir sind eigentlich guter Dinge, dass wir das auch tun werden mit der Gamescom-LAN und potenziell vielleicht nochmal 1, 2 Themen mit aufnehmen und strategisch da uns auch weiterentwickeln. Aber vor allen Dingen auch, ja, nach wie vor, die Message ist ja immer, wir sind ein Cultural Event, super Core, mit geilen Gaming-Themen und da glaube ich, da ist noch viel Potenzial und alles immer unterfüttert mit, ich sag jetzt einfach mal, glaubhaften Content-Creatern und Creatorinnen, die zu dem passen, was wir da tun und die intrinsisch auch Bock haben, dabei zu sein. Also, da habe ich letztens auch drüber kurz diskutiert. Ich möchte, dass das Event immer so cool bleibt, dass auch die Creator und Creatorinnen intrinsisch sagen, das ist ein Event, wo ich hin muss. Und da möchte ich sein, weil ich einfach Bock drauf habe. Und dafür müssen wir immer nah an der Basis bleiben, aus meiner Sicht, und nicht zu sehr kommerzialisieren insgesamt. Ja, auch wenn wir Geld verdienen müssen, unbedingt.
Wäre nicht schlecht, ne?
Wäre nicht schlecht. Wäre wirklich nicht schlecht.
kann man nochmal mitnehmen.
Ja, du fliegst gleich um 13 Uhr, glaube ich. Wir haben jetzt 10.28 Uhr am 15.07. ist Montag. Mittwoch gehen wir live. Du fliegst gleich weiter. Wo geht's hin?
Ich fliege nach Riyadh tatsächlich. Ah. Und ich schaue mir mal den World Cup an. Ich bin noch nicht lang da. Ich habe ein paar Meetings vor Ort. Mhm. Und bin einfach super gespannt. Also ich weiß auch wie beim letzten Mal wohl gar nicht, was mich erwartet, worauf ich mich einlassen muss. Aber ich bin einfach super gespannt, weil das, was ich bisher gesehen habe, wir haben das ja schon mal thematisiert. Ich finde, man hört hier extrem wenig davon.
Ja.
Aber die Dinge, die du halt siehst, also auch so Viewership, ne, und Zahlen und was man halt so hört, das muss halt schon echt gigantisch sein vor Ort. man kriegt es halt hier nur absolut nicht mit.
Da bin ich völlig bei dir. Und da wir heute einen knackigen Plan haben und einen fantastischen Gast auch mit reingenommen haben, würde ich sagen, weil wir noch ein, zwei News haben, holen wir ihn direkt rein. Lieber Nils, schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir, mein Lieber? Und kannst du dich direkt in einem Wisch auch mal ganz kurz High-Level vorstellen?
Klar, freut mich, hier zu sein. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Mein Name ist Nils. Ich bin schon relativ lange im E-Sports, seit ungefähr 20 Jahren, würde ich sagen. Angefangen habe ich mit Warcraft 3, zusammen mit dem heute sehr bekannten Sebastian Weißer.
Sehr bekannt unter B2B-Leuten vielleicht. Ne?
Okay, und unter Warcraft 3-Spielern.
Yeah, unter Warcraft 2-Spielern, Nils.
Ja, auch da. Sebastian hat damals eine Liga und ein Turnier gegründet, was Go for Warcraft 3 hieß, das Turnier, und W2L die Liga. Und ich habe dann irgendwann angefangen, da als Admin zu arbeiten und wurde dann da irgendwann Head Admin. Und dann kam der Tag, an dem wir beschlossen haben, das, um die Liga wieder größer zu machen und halt interessant zu bleiben, weil es da war damals so die Zeit, als das erste Mal höhere Preisgelder in E-Sports kamen, die ersten Spieler bezahlt wurden, haben wir damals entschieden, dass wir halt auch Preisgelder brauchten und am liebsten auch ein Offline-Finale hätten, was übertragen werden kann. Auch das war damals noch so in den Anfangstagen, noch vor Peer-to-Peer-Technologie und sowas, sondern halt quasi wirklich, du lädst es irgendwo hoch und dann jeder Stream muss es dann quasi wieder runterladen. Und das war alles noch sehr teuer und das konnten wir halt alles nicht machen. Wir hatten nur sehr eingeschränkte Sponsoren und waren jetzt auch nicht die super Sales-Leute, um einzusteigen und dann groß selber was zu verkaufen. Und haben dann halt damals mit mehreren größeren Organisationen gesprochen und eine davon war damals die ESL. Und wir haben uns dann auch entschieden, zur ESL zu gehen und haben dann halt die WCL und auch das Turnier auf die ESL übertragen. Und im Gegenzug hat die ESL dann Offline-Finals und halt auch Preisgelder spendiert, was sehr gut geklappt hat. Danach hat Sebastian dann irgendwann angefangen, direkt für die ESL zu arbeiten. Und ungefähr ein Jahr später sprach mir halt und er sagte so, ja, ich habe hier irgendwie noch eine Position und wen kannst du dir denn da vorstellen? Und da habe ich gesagt, hey, nimm doch mich. Und ich glaube, er hatte mich da nicht in der Position gesehen, aber als ich dann das dann sagte er, okay, alles klar, können wir machen. Und so bin ich dann auch zur ESL gekommen, am Anfang noch als Admin für halt die allerersten, unter anderem die allerersten IEMs, den europäischen Cup und sowas alles. Und dann irgendwann gab es halt die Möglichkeit, in den internationalen Bereich bei ESL zu gehen. ESL hatte damals mehrere lokale Partner, hauptsächlich Europa. Und das klang für mich interessant. Und deswegen habe ich das damals gemacht und ehrlich gesagt auch nie bereut. Das wurde dann alles immer ein bisschen größer. Wir hatten halt dann immer mehr und mehr Partner, haben auch teilweise einige von denen gekauft, beziehungsweise haben uns bei einigen eingekauft. Und das war ich auch, bis ich dann im Februar diesen Jahres bei ESL ausgeschieden bin, beziehungsweise im Januar ausgeschieden und dann im Februar bei Nodwin angefangen habe, einer indischen Firma, die Gaming Entertainment macht.
Und darüber reden wir heute ja auch noch intensiver, wie dein Werdegang insgesamt war. Vielen Dank erstmal und schön, dass du da bist. Wir wollten noch so ein, zwei News mit reinnehmen, denn es ist ein bisschen was passiert. Chris, du willst auch noch was sagen, sehe ich schon.
Ja, ich wollte jetzt einmal kurz Lichtjahre nach vorn springen, bevor wir dann wieder zurückspringen und auch News machen. Du hast jetzt wieder von so ganz alten Tagen erzählt. Kannst du vielleicht einmal ganz kurz nur zusammenfassen, wie das für dich eigentlich heute ist, wenn du siehst, wo das alles angekommen ist? Wir haben es gerade mal so real in den Raum geschmissen. Du siehst ja, welche Events gerade so gehen. Und du hast gerade davon gesprochen, hey, wir brauchten mal Preisgelder, die ersten Leute wurden bezahlt. So, wie ist denn rückblickend dieser Quantensprung für dich einfach? Wie nimmst du das denn wahr? Also, wie geht's dir damit? Guckst du auch drauf und sagst, boah, richtig geil? Also, hast du da, was denkst du, wenn du dir das alles anschaust?
Klar, richtig geil. Also, mega geil. Im Rückblick, als ich anfing, war ich mir nicht sicher, ob das langfristig irgendwas ist, mit dem man überhaupt arbeiten kann oder ob E-Sports halt, das hatte vielleicht damals ein Volumen von ein paar Millionen in der Welt, von denen die ESL sicherlich einen sehr großen Teil hatte. Das war mir nicht klar, dass das mal ein Business wird, bei dem so viele Leute arbeiten würden. Es war mir nicht klar, dass es mal so groß werden würde, weil auch die Technologie damals noch nicht so weit war. Das heißt also, weißt du, hast halt einen Stream mit irgendwie 100 Leuten aus der ganzen Welt und denkst so, krass, 100 Leute. Ich meine, heute ist das, die Zahlen ganz anders. Das heißt also, ja, das ist schon, ich glaube vor allem auch mit Blick darauf, wie kurz die Zeit halt war, extrem beeindruckend, wie halt Gaming und E-Sports sich da entwickelt haben und wie viele Leute heute Gamer sind. Ne? Während halt damals hatte das noch so ein bisschen diese Moment, ja, wenn du ein Gamer bist, du spielst hauptsächlich am PC, weil die Handys halt noch nicht so ganz so weit waren. Das heißt, du bist wahrscheinlich im Keller deiner Mutter und so weiter, ne? Und heute ist das halt ganz anders. Ich meine, heute spielt ja jeder, egal wie erfolgreich oder nicht erfolgreich sie sind, aber damals hatte das noch so den Ruf. Also insofern.
Heute spielt auch die Mutter, und zwar irgendwie Candy Crush und andere Dinge, ne? Ohne da jetzt irgendwelchen Müttern zu nahe treten zu wollen. Aber auch das ist ja heute recht groß.
Ja. Insofern krasse Entwicklung.
Dann können wir ja direkt da reinschlagen, wenn das für euch in Ordnung ist. IOC kündigt Olympic Esports Games in Saudi-Arabien an. Ich hau mal so zwei, drei Sachen raus, die vielleicht spannend sind, auch faktisch. Ein 12-Jahres-Deal, Partnerschaft. Habe mir, als ich mich ein bisschen eingelesen habe, ich verstanden, dass es grundsätzlich schon mal äußerst lang. Das, also kein Standardvertrag, sage ich jetzt mal. Das Commitment ist sehr groß, was die Zeit angeht. Es wurde noch nicht kommuniziert, welche Spiele gespielt werden. Das ist ein großes Thema in der Szene, weil historisch die Aussage vom IOC war, ja, also Ballerspiele gibt es bei uns nicht. Ich hau das jetzt mal einfach so raus, lapidar. Und es soll Gespräche geben mit Publishern. Dazu gehört unter anderem League of Legends. Ich habe gesehen Street Fighter und Rocket League. Also wir reden jetzt nicht über Counter-Strike oder Valorant oder Call of Duty oder was auch immer. Und ja, die große Frage ist natürlich das, aber generell, wie sieht der Deal dann jetzt am Ende wirklich faktisch aus? Lass uns mal ganz kurz darüber sprechen. Ich glaube, wir werden darüber bestimmt auch nochmal intensiver sprechen, wenn ein paar mehr Informationen da sind, wenn wir auch ein bisschen besser recherchiert haben können dafür. Aber habt ihr da eine erste Meinung? Weil es gibt ja zwei krasse Lager, auch über Social, was ich so mitbekomme, nämlich das eine völlig pro und das andere ist, ja, ihr macht jetzt alles kaputt aus E-Sport-Sicht, historisch, Community.
Also ich hatte ein Gespräch dazu, ja. Vor gar nicht allzu langer Zeit, wo dann auch jemand sagte, hey, das wird irgendwie passieren. Wir haben alle mit gerechnet, dass das jetzt so schnell passiert, hatte ich persönlich nicht auf dem Schirm. Die Frage, die ich mir stelle, ich habe verstanden, das ist ja nationenbasiert, ne? Also so ein bisschen World Cyber Games Neuauflage, ganz platt gesagt. Ich habe mich halt gefragt, weißt du, wenn das auch in Saudi-Arabien stattfindet, können zum Beispiel sowas wie der eSports World Cup und dann die Olympischen eSports Games, wird das parallel existieren, auch am gleichen Austragungsort. Das muss ja jetzt nicht zeitgleich laufen, aber es sind ja zwei massive Events. Oder, weißt du, wird das auch irgendwie konsolidiert, ne? Also ja, wird das in irgendeiner Form zusammengeführt? Ich glaube, das ist so die Frage, die ich habe, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass beides existiert. Kann natürlich funktionieren. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch gar nicht, ob die Olympischen Games dann auch vierjährlich ausgetragen werden oder irgendwie jährlich. Aber ich habe mich halt gefragt, ob das koexistiert oder ob man dann sagt, okay, wir schieben das einfach jetzt irgendwie zusammen und von Gamers Aid über den Esports World Cup wird das am Ende dann olympisch. Das waren so meine ersten Fragezeichen. Ich glaube, nationenbasierter E-Sport hatten wir schon mal. Glaube ich, wurde ja auch schon ein paar Mal so versucht, hat da, glaube ich, nie so richtig gut funktioniert. Mhm. Finde ich aber immer noch ein spannendes Konzept. Bin ich super neugierig auf weitere Infos, die kommen. Aber die Frage, die mich halt umgetrieben hat, initial war, und mein erster Gedanke war, oh krass, da gibt es ja beides da. Wie funktioniert das zusammen?
Eine Info vielleicht noch, bevor Nils, ich mich sehr freuen würde, wenn du noch was dazu sagst. Es gibt auch noch keine klaren Informationen, was die Kondition angeht, was ja auch nochmal extrem spannendes Thema ist. Wie sieht der Plan denn da im Detail aus und auch der Business Case? Da bin ich sehr gespannt. Meine kurze Meinung dazu, ich finde es krass und das jetzt ganz subjektiv, kurzsichtig von mir, was jetzt gerade diese ganze Saudi-Arabien-Thematik im Markt bewegt, auch drumherum. Also das ist ja, ich sag mal, so ein Brandbeschleuniger für viele Sachen drumherum. Denn du hast es gerade selber gesagt, Chris, bin überrascht, dass es dann doch so schnell jetzt passiert ist. Wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass natürlich der E-Sport World Cup sehr vieles gerade beschleunigt und viele Dinge auf die Landkarte bringt, die vorher irgendwie für alle klar waren aus der Szene, aber nicht für den Mainstream. Und auf einmal bewegt sich ganz viel. Nils, wie siehst du das denn?
Ja, also sehr ähnlich dem, was Chris schon gesagt hat. Ich glaube, es fehlen noch sehr viele Informationen, um jetzt wirklich sagen zu können, oh cool, das wird eine große Sache oder okay, mal sehen. Ich meine, was interessant ist, wenn du recht hast, dass alle 4 Jahre stattfindet, dann reden wir halt über 3 davon, ne, in 12 Jahren, dann wären es, also obwohl der Vertrag sehr lange ist, wären das dann vielleicht nicht so viele Events. Grundsätzlich, ich erinnere mich noch an die World Cyber Games, ich fand das damals eigentlich ziemlich cool. Und ich finde es schade, dass das nicht irgendwie wieder geschaffen wurde in irgendeiner sinnvollen Art und Weise. Und klar, im E-Sport ist es ungewöhnlich, irgendwie jetzt mit Nationalteams anzutreten. Aber warum nicht? Ich meine, es funktioniert in anderen Sportarten. Warum sollte es im E-Sports nicht funktionieren? Muss es halt nur richtig machen. Ich glaube, das Problem ist einfach, wenn man versucht, im E-Sports oder im Gaming irgendwas zu schaffen, was quasi nur kopiert ist von woanders, anstatt das zu versuchen, es richtig zu machen in Gaming und E-Sports, dann klappt das auf dich. Aber ich meine, die Saudis haben die besten Berater. Insofern schauen wir mal, was die zustande bringen.
Spannendes Thema. Ich könnte ewig noch mit euch darüber sprechen. Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann, Chris, vielleicht da wirklich mal eine Folge mit ein, zwei spannenden Gästen, die da inhaltlich was zu sagen können, auch nochmal sprechen können. Denn ich bin auch Riesenfan der World Cyber Games damals gewesen. Das war im Prinzip die Olympischen Spiele des Gamings, wo Menschen aus allen Nationen oder aus vielen Nationen eingeflogen worden sind. Da war ein riesen Kostenapparat dahinter. Samsung war ein riesen Partner, Initiator, kann man so sagen, in Südkorea gestartet und dann aber auch in die Welt expandiert, in anderen Standorten, auch in Europa. Monza auf der Rennstrecke, da war ich damals auch noch mit vor Ort und war ein Riesenerlebnis. Ich glaube, E-Sport ist so groß geworden und so aufgeblasen zwischenzeitlich, dass es dann auch schwer war, so ein neues Produkt nochmal in den Markt zu bringen, auch kostentechnisch. Jetzt hast du Saudi-Arabien, du hast den IOC, alle sind irgendwie an einem Tisch. Bin gespannt, was das bedeutet. Deswegen, ja, lass uns da gerne weiter drüber sprechen mit noch mehr Zeit.
Ich weiß gar nicht, ob das alles so groß ist oder ob du eigentlich eher Restriktionen hast, dass du halt ja die Sportarten einfach spielen darfst. Also ich glaube, wenn wir über sowas reden, ich finde auch da, ne, wir dürfen halt den Markt auch nicht überhalten. Also weil so groß ist es ja wenn da auch nicht, wenn das mal vergleichst zum Beispiel mit Sport oder anderen Riesenindustrien. Ich frage mich halt, ne, also das Hauptproblem, was du ja hast, ist, du kannst ja nicht einfach die Spiele nehmen und du kannst ja nicht einfach so eine Veranstaltung organisieren. Das heißt, du musst dir immer erst das Buy-in holen. Ich glaube, das macht es viel komplizierter als die Größe. Und ich bin mal gespannt. Ich glaube, wenn du da mit dem IOC um die Ecke kommst, ist das vielleicht auch nochmal ein anderer Absender. Also macht vielleicht einfach nochmal mehr Sinn. Das fand ich jetzt beim World Cup, war es vielleicht am Anfang auch initial ein bisschen schwierig mit der ganzen Saudi-Debatte. Aber ich glaube, wenn du da als IOC kommst, generell wahrscheinlich einfacher für die, das irgendwie mit zu starten. Aber dann war ich auch wieder überrascht, dass die es halt direkt für 12 Jahre
es ist eine Hausnummer, ne?
Ich weiß gar nicht, ob es jetzt vierjährig ist oder wirklich jährlich, aber dachte mir auch so, wow, also für 12 Jahre sich dann einfach schon mal zu committen auf diesen einen Standort. Und dann natürlich genau den Standort, der gerade am meisten polarisiert in allem. Spannend.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, bei dem die Frage halt besteht, wie kann man überhaupt sowas wie Olympische Spiele in Gaming schaffen? Weil ich meine, man muss ja die Publisher überzeugen, einen Großteil der Rechte halt abzugeben. Und die meisten von denen haben ja mit Ausnahmen im Moment Closed Ecosystems. Das heißt also, die Frage für mich wäre wirklich, könnte man das ohne das Geld der Saudis überhaupt machen? Oder braucht es quasi diese Relationship, die über den EWC gekommen ist, mit den Publishern, um sowas sinnvoll aufsetzen zu können?
Und super gute Frage, Nils. Und ich, ganz ehrlich, bin mir ziemlich sicher, dass es nicht möglich wäre, wenn nicht so große Türen mit so viel Gewicht und Geld und allem, was dazugehört, auch Netzwerk logischerweise, geöffnet worden wären. Weil, sagen wir mal ehrlich, jetzt nehmen wir mal ESL von vor 5 Jahren oder so, als ob das möglich gewesen wäre, was jetzt sich gerade hier bewegt, auch in dem Scale, glaube ich nicht dran. Und es gibt auch niemanden anderen auf der Erde, der aus der Branche heraus das so hätte bewegen können. Bin mir ziemlich sicher, dass das, ja, saudische Geld extrem hilft, aber vor allen Dingen auch die ganzen Türen, die jetzt in den letzten 12 Monaten geöffnet worden sind, auch auf den Ebenen, Publishern, Brands, Mainstream-Media, alles, was dazugehört. Ich meine, ne, das führt ja dazu, dass der IOC logischerweise da auch größeres Interesse bekundet hat wahrscheinlich als noch vorher oder auch mit der Überzeugung, dass das jetzt größer wird. Spannend, was sich da noch so bewegt. Nils, du hast gesagt 20 Jahre, insgesamt würde ich sogar sagen über 20 Jahre, aber so richtig Skin in the Game, was auch, ich sag mal, in Anführungszeichen professionelles Arbeiten angeht, wenn man da behaupten kann, dass man 20 Jahre im Business ist, das schon Richtung Urgestein, aber richtiges Urgestein. Denn viele Leute behaupten, dass sie schon lange im E-Sport sind. Aber wie viele von denen können wirklich sagen, dass sie irgendwie ein Living schon da 20 Jahre draus haben? Und das ist ja bei dir mehr oder weniger der Fall. Lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, weil du hast kurz erwähnt, wie du über Sebastian Weißer, aka Bashi, Warcraft 2 Weltmeister, Grüße gehen raus, in die Szene reingerutscht bist und dann vom Admin da deine Karriere im E-Sport gestalten durftest. Kannst du mal so ein bisschen Überblick geben, wie so dein Arbeitsumfeld am Anfang aussah? Ich erinnere mich immer noch, du saßt mit Bashi auch immer gemeinsam im Büro. Das war das unordentlichste Büro, was ich jemals gesehen habe. Aber, um das zugute zu halten, wahrscheinlich eins der produktivsten. Auch gleichzeitig. Deswegen Fluch und Segen zugleich. Kannst du uns da mal so ein bisschen in die Welt einführen, wie das so bei dir damals alles aussah und wie sich das dann auch so entwickelt hat?
Klar. Also wirklich gelebt habe ich, glaube ich, vom E-Sports nur 18 Jahre, insofern fast 20, aber im E-Sports gewesen bin ich seit 20.
Ja.
Ich habe halt im Februar 2006 bei der ESL angefangen. Damals waren die ESL, bestand die so aus ungefähr 30 Leuten, die alle in einem Bürohaus in Köln gearbeitet haben. Die waren damals schon zweimal umgezogen, immer Upgrades mit mehr Platz und mehr Leuten. Und in dem Bürohaus waren halt auf den ersten beiden Leveln die Büros, im Erdgeschoss war der Shop und das Studio, und im Obergeschoss war nichts, was dazu geführt hat, dass alle Leute, die halt bei der ESL angefangen haben und nach Köln kamen, halt erstmal im Obergeschoss übernachtet haben. Da gab es auch eine Dusche, nur um das mal klar zu sagen. das war echt eine interessante Zeit. Das war, glaube ich, auch noch vor der Geschichte dann, wo wir ein Einzelbüro hatten, das du dann nicht so schön fandest, sondern es war halt ein Großraumbüro quasi. Wir haben quasi da geschlafen, wo wir auch gearbeitet haben. Das hat viel Spaß gemacht. Ich meine, heute würde ich das vielleicht nicht unbedingt nochmal machen, heute, aber generell, damals war das schon cool. Da gab es natürlich auch viele witzige Geschichten, weil, ich meine, wir waren damals nicht mal annähernd so professionell, wie Gaming und E-Sports heute halt ist. Und ich erinnere mich noch an einige Sachen, wo halt wirklich Sachen passiert sind, die heute nicht mehr passieren würden.
Was meinst du denn damit?
Ja, kommt da jetzt
also,
noch
also ein, ja, ein, zwei Anekdoten müssen auch mal raus, ne?
Ja, klar. Ich erzähle auch gerne eine meiner Lieblingsanekdoten. wir hatten, wie gesagt, den Shop und das Studio unten im Erdgeschoss. Und die Folge war, dass ein paar Mal versucht wurde, da einzubrechen. Und dann ging halt immer der Alarm fürs Gebäude los, ne? Dann wurde automatisch die Polizei alarmiert und dann, wenn es ein Fehlalarm war, konnte man denen halt ein Codewort sagen und dann wurde er abgestellt oder man ließ es halt laufen. So, und das passierte auch irgendwann einmal in der Nacht und wir sind dann mit zwei Leuten runtergegangen, aber natürlich im Schlafanzug, weil es war mitten in der Nacht. Und ja, der Alarm ging und diesmal wurde er dann irgendwie von der Person, die oben geblieben war, um das abzustellen, nicht abgestellt, weil halt auch jemand wirklich versucht hatte einzubrechen. Und dann standen wir halt im Schlafanzug unten und dann kam halt die Polizei mit vier Polizeiwagen, alle Scheinwerfer auf den Eingang gerichtet, halt alle quasi, die hatten sicherlich nicht ihre Waffen raus, aber stellen wir uns das mal vor, alle mit Waffen raus und wir im Schlafanzug, Hände hoch an der Wand. Ich meine, heute würde man nicht mehr im Büro so schlafen, aber das, ich weiß nicht, das werde ich nie vergessen. Solche Sachen sind halt echt witzig und das verbindet natürlich auch. Insofern, und dann nach dem Gebäude, dann irgendwann haben wir das Gebäude daneben übernommen. Dann war halt auch das oberste Stockwerk nicht mehr frei und wir wurden unsanft rausgeschmissen und mussten uns eine andere Wohnung suchen, was aber auch total okay war. Zugegebenermaßen brauchten wir wahrscheinlich auch den Antrieb, um das zu tun, aber okay. Und dann hatten wir dann in Köln zwei Gebäude, dann irgendwann hatten wir drei Gebäude und der Umsatz der ESL stieg halt stark. Wir haben angefangen mit großen internationalen Turnieren, mit viel mehr Streaming und sowas alles, haben halt dann irgendwann auch sehr früh schon halt in IEM gehabt. Ich erinnere mich noch so an die ersten Events, da waren dann irgendwie fast keine Leute da, weil keiner das Turnier kannte. Und ich glaube, beim allerersten Event haben wir dann noch die Familien der Spieler und jeden Spieler, der nicht spielen musste und alle Leute von der Crew, die Zeit hatten, ins Publikum gesetzt, weil halt sonst keiner da war. Das fand in der Brauerei in Stockholm statt. Daran erinnere ich mich auch noch gut. Und dann irgendwann wurde das halt immer größer. Also wir hatten dann auch schon beim IM halt Satellitentrucks, weil damals das Internet noch nicht gut genug war, um darüber halt das Ganze hochzuladen. Und dann zusammen mit der Technik, die, glaube ich, auch einen wesentlichen Einfluss darauf hatte, dass das halt zumindest E-Sports jetzt so groß ist. Ich glaube, Gaming wäre wahrscheinlich so oder so dahin gekommen. Aber E-Sports lebt, glaube ich, auch viel von der Übertragung. Wenn halt dann nicht irgendwann Peer-to-Peer gekommen wäre und halt die Möglichkeit, die sehr großen Streams halt zu machen, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen. Und damit kamen dann natürlich auch ganz andere Umsatzmöglichkeiten. Es wurde dann auch quasi nicht mehr, wir mussten dafür bezahlen, dass gestreamt wird, sondern wir wurden dafür bezahlt, dass gestreamt wird. Hat sich natürlich leider auch ein bisschen jetzt in die andere Richtung geändert, wieder in den letzten Jahren. Aber dann kamen halt auch größere Sponsoringbeträge. Dann kamen irgendwann die ersten halt Sponsoren, auch die nicht endemisch waren. Das heißt also nicht aus Computer oder Energy Drinks oder sowas halt kamen, sondern aus Bereichen, die nicht traditionell schon Gaming nahe waren. Und so wurde das dann halt immer größer. Und so ist es dann halt zu dem geworden, was es heute ist, mit halt sehr, sehr viel Reichweite, mit sehr großer Bedeutung für viele Leute. Und es ist halt rausgekommen, auch aus dieser Ecke davon so ein extremes Hobby zu sein, was halt nur eine kleine, sehr kleine Anzahl von Leuten halt hat, die sehr viel Zeit darauf verwenden, was den Rest der Welt aber nicht interessiert.
Ja, crazy. Also wenn man jetzt mal überlegt, wo es alles angefangen hat. Ich erinnere mich gerne noch an WC3L Finals zurück, auch im Mediapark. So, ich weiß gar nicht, welche Jahre das waren. War das nicht auch relativ früh noch? 2005 oder so? Ich kann mich nicht mehr erinnern. 2004, 2005?
Nee, es muss ein bisschen später gewesen sein. So sagen wir 2007, 2008. Ich erinnere es leider auch nicht mehr genau, aber ich erinnere mich noch daran, dass da jemand sehr hohes von Blizzard da war, was uns sehr beeindruckt hat.
Ja. Die guten alten Zeiten. Ja, lass uns doch mal so ein bisschen durchgehen, wie dein Werdegang auch im Unternehmen war. Also du hast gesagt, du hast als Admin angefangen. Ich meine, wenn wir jetzt mal ganz nach vorne schauen, du bist jetzt irgendwann gewechselt, aber du hast ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele Positionen du durchlaufen hast, aber du hast auf jeden Fall sehr viel gesehen und sehr viel Verantwortung in vor allen Dingen Partnership Management etc. pp. Auch übernommen. Kannst du das mal so ein bisschen aufclustern, wie das so historisch bei dir war und wie die Reise so verlaufen ist, aus deiner Sicht?
Klar. Allerdings wird das wahrscheinlich etwas langweilig, denn tatsächlich habe ich nicht viele Positionen, sondern nur sehr wenige, aber lass mich das trotzdem gerne einmal aufclustern. Wie gesagt, angefangen als Admin, damals war das halt so, dass da fiel halt quasi nicht nur der Job halt vor Ort rein, wo du halt dann dafür sorgst, dass irgendwie alles funktioniert, alle die Regeln einhalten und so weiter, sondern halt auch die ganze Turnierplanung. Wie muss das Bracket halt aussehen, wie passt das alles zeitlich zusammen. War damals noch ein bisschen einfacher, weil es halt noch nicht so viele Top-Tier-Turniere gab. Ich meine, heute, wenn du versuchst, ein Counter-Strike-Top-Tier-Turnier, also AAA quasi zu schedulen, ist halt wahnsinnig schwierig, weil es überhaupt nur noch eine sehr kleine Anzahl an Slots gibt, die man theoretisch dafür nehmen kann. Das haben wir halt damals gemacht, halt anfangs für halt die Deutsche Meisterschaft und die Inter Friday Night Games, die es damals noch gab. Und damals war die Firma noch, sagen wir mal, sehr deutsch. Also da gab es noch sehr wenig Leute oder als ich angefangen habe, niemanden, der kein Deutsch konnte. Und dann haben wir mal irgendwann angefangen mit ENC, European Nation Championship, mit IM und so weiter. Und die Firma wurde internationaler. Auch damals war ich noch Admin, also ich war noch als Admin dabei bei den ersten IEMs. Aber es war schon halt ein, sagen wir mal, das kannte ich ja auch schon ein bisschen aus der W2L-Zeit, weil die W2L immer sehr international war, also zumindest in Europa am Anfang und dann später auch mit Korea und den USA. Aber es wurde internationaler. Und wie gesagt, ESL hatte als relativ deutsche Firma angefangen mit einem sehr überschaubaren Portfolio an Partnern, also wo es wirklich klein war. Und dann kam halt der Punkt, wo es halt klar war, dass wenn wir halt quasi auf der Ebene der Turniere schon so international sind, müsste es doch auch möglich sein, halt viele von den lokalen Sachen, die wir in Deutschland machen, halt auch in andere Länder zu bringen. Und es gab dann halt die Entscheidung, da mehr zu machen. Und wie gesagt, da hatte ich dann die Möglichkeit halt, das zu machen oder weiter Admin zu bleiben. Und es klang für mich damals interessanter, halt das aufzubauen. Und wir haben dann halt angefangen mit License Holdern. Später haben wir dann viele von denen auch gekauft. Oder sind halt direkt bei Firmen eingestiegen, bevor die Lizenznehmer wurden. Das habe ich halt auch mitgemacht. Und dann hatten wir irgendwann dieses quasi, wenn du so willst, globale Netzwerk an von lokalen Entities. Einige davon hat ESL selbst gemacht, einige waren halt gekaufte Partner, einige waren halt noch Lizenznehmer. Und es ging halt über Australien, Asien, Europa, Amerika. Und das wurde halt auch immer professioneller. Am Anfang war es halt irgendwie so, ja, wir kriegen das schon irgendwie hin, ne? Und dann irgendwann kommst du halt immer mehr in den Bereich, wo halt Steuern relevant werden, wo halt quasi Buchführung relevant wird zwischen lokalen Buchführungsregeln und IFRS, also internationalen Reporting Standards. Und das wurde ging halt immer mehr in die Richtung. Mein Background ist halt BWL, deswegen lag mir das halt in dem Bereich mehr zu machen. Und das Carbon wurde, je größer die Firmen wurden, also um es mal vereinfacht zu sagen, wenn man in einer sehr kleinen Firma arbeitet, kann man wahrscheinlich mehr Sachen, sagen wir mal, ich will nicht sagen ignorieren, aber halt ist es einfacher, Sachen, sagen wir mal, so zu machen, dass es kein Problem gibt. Aber je größer du wirst, umso schwieriger wird es halt. Und die Partnerfirmen wurden halt immer größer, ESL selber wurde immer größer, ist halt in immer mehr Requirements reingefallen, die halt ESL selber erfüllen musste. Und dann hast du halt wirklich ein, wenn du das halt anguckst, es ist nicht mehr nur Buchführung, Steuern, es ist dann auch halt oft rechtliche Geschichten, dann hast du halt Compliance-Regeln bei GDPR, also der Europäischen Richtlinie für Datenschutz und so weiter. Das heißt, also, du hast einfach eine unfassbare Menge an Themen, die halt auch geklärt werden müssen. Du kannst nicht einfach nur eine große E-Sports-Firma oder Gaming-Firma bauen, sondern du musst alles das auch lösen. Das sind auch Sachen, die heute, die früher vielleicht bei ESL mal klein waren, aber heute halt deutlich größer sind, wo mehrere Leute arbeiten, die extrem spezialisiert sind. Und im internationalen Bereich war es halt so, dass dadurch, dass die Firmen im Vergleich zu ESL als Gesamtfirma immer noch relativ klein waren, es Sinn gemacht hat, quasi von allem ein bisschen was zu haben, was so das ist, was BWL typischerweise ist, nur damit halt nichts passiert, was wirklich, wirklich schlecht ist. Und das war halt das, was ich dann da im Wesentlichen gemacht habe. Wie gesagt, bis Januar diesen Jahres. Und dann bin ich halt zu Norton gewechselt. Ja.
Dann lass uns doch gerne mal dazu sprechen. Ja, Chris.
Ich will nur kurz einschieben, bevor wir zu Notwin gehen, ne, dass ich das einfach mal schön finde, dass du genau das mal beleuchtest, weil das halt nicht einfach nur E-Sports, ne, es geht um Gaming, sondern es ist halt am Ende auch eine Firma und es sind halt Firmen. Und ne, also Rechnungslegung und Accounting und diese ganzen Funktionen gehören eben auch dazu. Ne. Und ich wurde eine Zeit lang immer gefragt von Leuten, hey, kennst du einen guten E-Sports-Accountant? Weißt du, und wo ich mir denke, ja, nee, eigentlich brauchst du halt nur einen Accountant. Also eigentlich brauchst du nur jemanden, der das versteht, der dann versteht, wie die Industrie tickt. Aber weil wir uns ja immer so ein bisschen jetzt auch also vorgenommen haben, auch mal mit Jobs zu unterstützen und auch Leute zu vermitteln und auch irgendwie Jobs auszuschreiben, ich finde es an der Stelle nochmal ganz erwähnenswert, dass es genau diese Jobs halt auch bei uns gibt. Ne? Und das sind keine super spezielle Industrie, in der solche Rollen nicht benötigt werden, sondern ne, für viele ist das sehr trocken. Ich habe auch einen BWL-Hintergrund, ich finde es auch überhaupt nicht trocken. Gibt's halt auch, brauchen wir auch, ist auch sehr wichtig.
Punkt. Sag ich jetzt einfach mal. Ja, ist total. Voll gut. Danke nochmal, Christa, dass du es nochmal kurz ansprichst. Sag mal, bevor wir jetzt ganz intensiv über Notwin und deine Rolle dort sprechen und wie sich das alles ergeben hat, vielleicht nochmal ganz kurz. Also die ESL wurde damals, hat ja einige Male Anteile auch verkauft, immer mal wieder zwischendrin, MTG Group, aber auch davor schon das eine andere Mal. Und dann gab es diesen Punkt, wo Saudi-Arabien oder die Saudis sozusagen den großen Deal gemacht haben mit dem, nenne ihn jetzt mal kompletten Exit und damit auch einhergehend natürlich auch seitdem auch schon relativ viel sich verändert hat, was das ganze Konstrukt angeht. Das ist jetzt die EFG, auch da personell hat sich an einer Stelle ja doch ein bisschen was bewegt. Ich meine, auch Ralf ist nicht mehr bei der EFG, ist jetzt beim EWC und so weiter und so fort. Und du bist ja natürlich auch eines der Urgesteine. Ich meine, Sebastian Weiß hast du gesagt und genannt, der ist immer noch da. Ich habe immer gedacht, wenn also Nils oder Baschi, die gibt es immer nur im Gemeinschaftspakt zu zweit. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht. Was hat dich bewegt, nach 18 Jahren einen Wechsel vorzunehmen? Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, und das soll jetzt so gar nicht negativ klingen, aber dass viele Menschen bei der ESL-EFG, auf die schon lange dabei sind, ganz gute Deals haben, kein schlechtes Gehalt verdienen und in einer recht komfortablen Situation sind und woanders einen besseren Job, finanziell zumindest zu finden, gar nicht so einfach ist. Was war denn deine Motivation nach so langer Zeit, auch, ich sag mal, wahrscheinlich auch Freunde, ich meine, die sind ja nicht weg, aber ne, im Arbeitskosmos zumindest, da einen Cut zu machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also, um das erstmal mit den Freunden zu sagen. Das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Wenn man halt sehr lange in einer Firma gearbeitet hat, natürlich sieht man die Leute, auch wenn jetzt viel virtuell ist, aber du siehst sie zumindest in Meetings täglich, du redest mit ihnen täglich über irgendwelche Sachen. Aber bei manchen Leuten ist es halt so, das sind halt, wenn du so willst, Arbeitsfreundschaften, und die enden halt, wenn du die Firma verlässt. Aber ich glaube, das ist auch okay. Und bei den anderen muss man halt ein bisschen Effort machen, weil man halt die nicht mehr so oft sieht. Und das passt dann schon. Also ich würde sagen, das hat gut geklappt bei mir. Jetzt, warum wechseln? Es gab da mehrere Gründe. Ein Teil davon persönlich, ein Teil davon eher bezogen auf die Firma. Persönlich war es halt für mich so, ich bin halt nicht mehr 30. Das heißt also.
Du siehst aber noch so aus.
Danke. Glatt gelogen, aber danke. nein, aber es war halt der Punkt. Ich meine, irgendwann muss man sich halt fragen, will ich nochmal was anderes machen? Ich glaube, ich hätte jetzt bei ESL bleiben können, und auch wenn der internationale Bereich in den letzten Jahren etwas kleiner geworden ist, wäre das okay gewesen. Aber ich sah jetzt für mich die Möglichkeit, nochmal quasi was anderes zu machen und in einer Firma einzusteigen, die noch nicht an dem Grad der Professionalisierung angekommen ist, an dem ESL war, einfach aufgrund der Größenordnung. Und die halt in einer ganz anderen Region der Welt halt liegt. Indien, also ich muss dazu sagen, ich verstehe mich sehr gut mit dem Geschäftsführer von Nordwind, meinem neuen Arbeitgeber, Akshat Rathi. Insofern war das für mich sehr einfach, aber ich war immer sehr international orientiert. Das heißt also, ich hatte da keine Bauchschmerzen mit, für eine indische Firma zu arbeiten, auch wenn das vielleicht für einige Leute schwierig gewesen wäre. Und deswegen war es halt eine Frage von, möchte ich nochmal was anderes machen? Möchte ich nochmal was machen, was interessant ist, wo ich vielleicht noch ein bisschen mehr machen kann als bei dem, was ich jetzt bei ESL mache? Das war halt die persönliche Seite. Und die andere Seite bei ESL ist halt der Bedarf an Leuten, die mehr Generalisten als Spezialisten sind, nimmt halt ab, je größer die Firma wird. Ja. Weil du halt, wie schon vorher gesagt, du brauchst halt wirklich jemanden, der dir sicher sagen kann, okay, bei GDPR, wir setzen uns da keinem Risiko aus. Während ich halt vielleicht sagen kann, oh, ich glaube, das ist schon irgendwie okay, aber das ist halt irgendwann nicht mehr good enough. Und das Gleiche gilt in vielen anderen Bereichen auch. Das heißt, also, es hatte sich mein Job in dem Sinne auch geändert. Es sind halt Sachen halt rausgegangen, dafür sind halt vielleicht einige andere Sachen dazugekommen. Ich war noch Geschäftsführer in mehreren der lokalen Firmen. Auch eine Rolle, die sich halt sehr stark geändert hat. Auch ganz normal, wenn Firmen wachsen, dann verschiebt sich halt das Zentrum von, was am Anfang sehr lokal sein kann, ne, weil es halt okay ist, wenn jeder Gründer halt lokal seine Firma aufbaut erstmal, schiebt sich halt hin zur Zentrale, weil du halt versuchst, immer größere Effizienzgewinne zu machen. Das heißt also, du willst nicht mehr in jeder Firma ein Studio haben, in jeder Firma Admins haben und so, sondern du willst die vorzugsweise in einem kostengünstigen Ort haben, das halt zentral verwalten, damit du halt keine Doppelung hast. Und ähnlich ist das halt auch bei der Spezialisierung. Und das ist eine Sache, wo du dann als Generalist nicht mehr so interessant bist, wo das halt automatisch quasi zu Leuten wandert, die stärker spezialisiert sind. Und das war halt der andere Grund. Und ich hatte dann halt die Möglichkeit, das zu tun, kannte, wie gesagt, den Geschäftsführer schon sehr gut und dachte mir, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es wahrscheinlich nie. Insofern, ab und zu muss man mal was verändern.
Also Akshat, der Name ist jetzt hier auch häufiger mal gefallen. Vor allem natürlich, weil wir viel über Freaks gesprochen haben und erst das Invest, jetzt ja dann irgendwie, also die Acquisition quasi die Übernahme in den Nordwind-Kosmos. Ich habe Akshat über Bitcraft kennengelernt. Ich habe auch mal gesagt, so, ich habe einfach nur unheimlich viel Respekt. Auch für, also von dem, wie er auch ist und wie er denkt. Weil ich habe so das Gefühl, er ist einfach unheimlich schnell. Du wirst ihm irgendwie eine Idee hin, ist halt unheimlich schnell darin, das einmal so durchzurattern und das halt irgendwie 10x besser zu machen und dir auch die richtigen Fragen zu stellen. Aber kannst du einmal, und das schließt sich dann jetzt auch so ein bisschen in diesen Freaks-Kreis, kannst du einmal erklären, was Nordwind als Firma eigentlich ist und was die Firma macht? Und ich weiß, da gibt es ja ganz viele Komponenten. Ihr hättet jetzt ja auch noch ein paar andere Acquisitions so in der kürzeren Vergangenheit. Kannst du vielleicht einmal nur erklären, was machen die da eigentlich? Jetzt hast du gesagt, in Indien tätig, aber vielleicht gibst du mal so einen Rundown und eine Erklärung, was diese Firma eigentlich ist.
Klar. Angefangen hat Nordwind als sehr indienzentrierte E-Sports- und Gaming-Firma. Allerdings schon damals und auch bis heute immer mit dem Ansatz, halt nicht zu sagen, wir sind eine E-Sports-Firma, sondern Gaming-Entertainment zu machen. Das heißt also, alles, was um Gaming herum ist, eingeschlossen. Also halt nicht, es macht vielleicht heute nicht mehr so viel Sinn, aber es gibt halt Firmen, die sind sehr stark E-Sports-centric. Die konzentrieren sich halt darauf, Turniere zu organisieren oder halt ihre eigenen IPs in E-Sports, also Intellectual Property in E-Sports zu schaffen. Oder halt quasi White Label irgendwas für irgendwelche großen Sponsoren zum Beispiel zu machen. Und es gibt halt Firmen, die sind mehr, sagen wir mal, Gaming-centric oder haben zumindest mal einen sehr großen Anteil, der halt Gaming ist. Und das ist halt das, was Nordwind eher ist. Also ESL war eigentlich immer eine sehr starke E-Sports-Firma, auch bewusst. Ne? Einfach weil, um halt auch das Wachstum mitzunehmen, was das sehr starke Wachstum, was es halt im E-Sports gab. Und wenn du halt sagst, nein, ich bin nicht eine E-Sports-Firma, ich bin E-Sports und Gaming, dann nimmst du dich zum Teil aus diesem super starken Wachstum vom E-Sports wieder raus. Deswegen machte das keinen Sinn. Aber Nordwind war immer sehr stark Gaming, E-Sports und Gaming-centric. Hat halt angefangen in Indien, ist dann in Indien die größte E-Sports- und Gaming-Firma geworden. Macht keine eigenen Spiele, aber hat halt ähnliches, sagen wir mal, Businessfeld gehabt, wie auch ESL. Einige eigene IPs gemacht, halt lokale Sachen organisiert. Aber wie gesagt, auch immer mit einem klaren Blick hin zu Gaming, nicht nur E-Sports. Und dann irgendwann ist halt auch bei Nordwind eine Firma eingestiegen. Das war damals Nazara. Die sind auch an der indischen Börse gelistet. Nazara kommt ursprünglich aus dem, die haben ursprünglich Spiele für Handys gemacht. Halt über Carrier Building. Das heißt also darüber, dass halt, was weiß ich, Vodafone zum Beispiel einfach für die die Rechnung geschrieben hat und das Geld angezogen hat und die haben dann das halt bekommen. Und die waren zu dem Zeitpunkt dabei, halt ihr Geschäftsmodell weg davon hin mehr zu online, generell Gaming, E-Sports, Learning und so weiter zu verschieben. Und zusammen mit diesem Investment hat Nordwind dann halt angefangen zu gucken, okay, was können wir denn noch aufnehmen, außer dem, was wir schon sind. Weil Nordwind war damals schon ein sehr großer Prozentsatz des indischen Gaming- und E-Sports-Markts. Und hat dann halt angefangen, in Indien einige Firmen aufzukaufen, vor allem in den letzten Jahren, die halt nah an Gaming dran sind, aber kein Gaming sind. Also dazu gehören zum Beispiel Konzertserien, dazu gehören Events. Also Nordwind ist zum Beispiel auch bis heute Partner von DreamHack und veranstaltet DreamHacks in Indien, aber auch Comic-Cons. Hat sowas wie, es nennt sich NH7 Weekender, das ist eine Konzertserie, und hat besetzt halt auch einige andere Themen wie Influencer und so weiter, die halt rund um Gaming existieren. Das war dann auch alles noch relativ indisch und dann kam irgendwann da halt der Punkt, wo halt die Frage war, okay, kann Nordwind auch außerhalb von Indien mit dem, was halt in Indien läuft, Erfolg haben? Und die Antwort aus unserer Sicht ist eindeutig ja. Und dann haben wir halt angefangen, uns halt anzugucken, wie kann das aussehen? Es ist ein relativ großer Unterschied, ob man halt aus einem Markt wie Deutschland kommt, der halt schon, wo halt auch der Gaming- und E-Sports-Markt sehr stark entwickelt war, oder halt eher aus einem Emerging-Market, wie zum Beispiel Indien. Also was das bedeutet, ist quasi, in Deutschland muss alles immer super Top-Qualität sein, sonst funktioniert das nicht. Es muss immer alles das Größte, das Beste möglichst sein, sonst bringt das hier nichts. In Indien ist der Anspruch im Moment noch ein bisschen anders. Das heißt also, da sind andere Sachen okay. Und natürlich kann man Sachen nicht eins zu eins transferieren dann aus Indien nach Deutschland, weil halt die einige rechtliche Anforderungen anders sind, aber auch kulturell und von der Mentalität her sind einige Sachen anders. Das heißt also, man muss das quasi richtig hinkriegen, damit eine indische Firma erfolgreich auch in Deutschland Geschäft machen kann. Und deswegen macht es halt für Nordwind sehr viel Sinn, halt einige Firmen, die wir kannten, halt zu kaufen, also in quasi Nordwind aufzunehmen und so halt das, was wir in Indien machen, halt zu internationalisieren. Weil die Brands sind eigentlich cool. Also da gibt es wirklich viele Sachen, die sich halt auch relativ problemlos übertragen lassen in andere Länder. Aber man muss es halt richtig machen. Man kann nicht hingehen und einfach sagen, oh, wir machen das jetzt so, wie wir es in Indien machen. Das würde nicht funktionieren. Genau umgekehrt würde es auch nicht funktionieren, halt zu sagen, wir machen das so, wie wir es in Deutschland machen, in Indien. Das passt halt nicht. Sondern man muss das halt richtig machen. Es muss die richtige Größe, richtige Qualität sein. Aber es muss halt auch zum Markt passen. Das heißt also, das, was in Indien interessant ist, ist nicht unbedingt in Deutschland interessant und umgekehrt. Man muss also die Produkte jedes Mal angucken und halt sagen, okay, was muss ich halt tun, damit das funktioniert? Welche inhaltlichen, aber auch halt, sagen wir, äußerlichen Änderungen muss ich vornehmen, um das Produkt erfolgreich zu machen? Und ja, das ist das, was bei Nordwind im Moment passiert. Sehr starke Internationalisierung, aber auch sehr starkes Wachstum und Ausweitung des Produktportfolios, jetzt wirklich mit dem Anspruch, Gaming Entertainment zu sein und halt nicht nur quasi eine Gaming- und E-Sports-Firma, die ein bisschen am Rand rumhantiert.
Welche Märkte schaut ihr euch gerade an? Jetzt hast du Deutschland erwähnt. Was habt ihr so ganz konkret gerade auf dem Schirm?
Kann ich natürlich nur zum Teil beantworten, die Frage. Wie du gerade schon sagtest, also Europa ist halt interessant für uns und da haben wir halt mit Freaks einen sehr guten Partner gefunden. Wir sind auch in der Türkei und in den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen mit halt das, was man so MENAT nennt, Middle East, North Africa, Turkey. Wir sind auf dem indischen Subkontinent, das heißt also alle Länder, die halt so um Indien rum sind und vom Kulturkreis her dazu passen, also wie halt Pakistan, Sri Lanka, Bangladesch und so weiter. Und wir haben schon jeher, sagen wir mal, wir sind jeher schon aktiv in Märkten, die halt eine starke indische Minderheit haben. Also so typischerweise halt Singapur, Südafrika und einige andere Sachen in Südostasien. Das ist das, das ist quasi das, was wir heute haben, und in die Zukunft kann ich leider nicht sagen.
Wollen wir mal nochmal kurz zusammenfassen, all das, was du gelernt hast? Ich meine, du hast es ja schon so, deine Motivation zu wechseln, nochmal mit reingebracht. Wenn man sich jetzt Nordwind anschaut, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast es ja auch schon ein bisschen gesagt, du hast einen guten Draht zu Akshat. Aus meinem Verständnis habt ihr auch immer sehr eng in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet und dadurch auch eine gute Relationship gehabt. Wie sieht deine Rolle denn inhaltlich so ein bisschen aus? Ich meine, wir haben dieses Freaks for You-Thema haben wir bei uns schon sehr oft besprochen, aber kann man das dann noch mal ein bisschen besser verstehen, so wie deine Rolle dann auch zukünftig bei anderen Projekten aussieht? Also welches Bindeglied, ich verstehe dich jetzt als Bindeglied, wie kann ich mir das vorstellen inhaltlich?
Klar, wie gesagt, war ich bei ESL mehr Generalist und das ist genau das, was ich im Grunde genommen jetzt bei Nordwind auch bin. Nordwind addet jetzt halt Firmen in mehreren Ländern, nicht nur Indien. Ist erstmalig damit quasi außerhalb von Singapur und Indien aktiv. Und die Herausforderung dann ist natürlich, du kannst natürlich versuchen, die Firmen individuell weiterlaufen zu lassen. Aber du bekommst halt kein Geld von deinen Kapitalgebern, um halt eine Firma zu kaufen und dann quasi nichts damit zu machen. Sondern das Geld kommt, weil halt jeder glaubt, okay, wenn ich dir das Geld gebe, die Firma zu kaufen, dann kannst du Synergien halt schaffen, kannst halt entweder starke Einsparungen auf der Kostenseite haben oder du eröffnest dir halt Wachstumsmöglichkeiten in Märkten und sowas alles. Das heißt also, da gibt es eine Erwartungshaltung von, ich gebe dir Geld, das heißt also, du musst es ausgeben, weil ich gebe dir das Geld auch nicht, damit es bei dir auf dem Konto liegt, sondern du musst es ausgeben, und du musst es irgendwie so investieren, dass du tatsächlich diese Synergien und so weiter heben kannst. Und das ist halt, wenn du innerhalb eines Marktes agierst, wahrscheinlich noch einigermaßen, sagen wir, überschaubar machbar, weil du halt in den gleichen, im gleichen Rahmenbedingungen halt agierst. Du kennst die ganzen Gesetze, du weißt, wie Steuern ist, du weißt, wie Buchhaltung funktioniert und so. Aber wenn du halt das versuchst, auf internationaler Ebene zu machen, wird es halt schwieriger. Und dann kommt halt auch noch der kulturelle Aspekt dazu, halt zum Beispiel in Asien halt sehr wichtig, halt sein Gesicht zu wahren. In Deutschland ist es mehr so, du fragst direkt und kriegst eine direkte Antwort. Und du musst dann halt verstehen, dass wenn du als Deutscher mit jemandem aus dem asiatischen Raum redest, dass es da sehr unüblich wäre, jetzt dir einfach zu sagen, nein, kann ich nicht oder nein, will ich nicht oder sowas, sondern dass man das halt mehr umschreibt. Wenn du das halt nicht verstehst, dann kriegst du zurück, ja, der hat gesagt, das klappt schon irgendwie. Aber in Wirklichkeit wurde dir gesagt, nein, nein, also no way. Ne, je komplizierter das Ja ist, umso wahrscheinlich ist es, dass es ein Nein ist. Und wenn du dann halt rangehst mit, okay, läuft, und die andere Seite halt mit, ja, okay, ich habe dem gesagt, passiert nicht, dann geht's halt schief. Aber das sind halt die Themen, die halt jetzt gerade auch für Nordwind besonders relevant sind, halt die kulturelle Seite, aber halt auch das alles so aufzusetzen, dass es halt rechtlich, also was man so Compliance nennt, also die quasi, dass man sich an Recht und Gesetz hält, dass das halt erfüllt wird und halt auch, dass halt die Synergien, die halt erwartet werden, auch tatsächlich gehoben werden. Und das muss nicht alles gleichzeitig passieren. Man muss halt sehr vorsichtig sein, dass halt die Sachen, die wichtig sind, halt zuerst passieren. Sonst bleibt halt irgendwas liegen. Ich meine, es ist großartig, wenn man die Synergien hebt, aber dann irgendwie, was weiß ich, verklagt wird, weil man irgendeinen Fehler auf der rechtlichen Seite gemacht hat. Das kann halt zum Beispiel mit Blick auf die Datenschutzrichtlinie extrem teuer werden.
Hast du da irgendwelche Erfahrungen, die du teilen kannst, ohne Namen zu nennen vielleicht oder so, also aus der Vergangenheit?
Meinst du jetzt spezifisch auf Datenschutz oder generell?
Ja, beispielsweise, wenn du sagst, es kann extrem teuer, was kann ich mir denn darunter vorstellen?
Es ist halt so, ich bin da nicht der Experte, sondern wie gesagt Generalist, aber generell ist es halt so, dass personenbezogene Daten nicht grundlos und nicht ohne, dass halt Klarheit darüber herrscht, was mit denen dann passiert, wenn sie geteilt werden dürfen. Weil das bedeutet halt, dass man sehr vorsichtig sein muss. Dass bei personenbezogenen Daten denkt man jetzt vielleicht, okay, was ist meine Sozialversicherungsnummer oder sowas, aber es reicht halt schon eine Kombination aus verschiedenen Sachen, die halt oder verschiedenen Daten, die halt zulässt, dass man Rückschlüsse auf dich als Person schließen kann. Ja, das heißt also zum Beispiel, was weiß ich, deine E-Mail-Adresse, dein Name, die Firma, für die du arbeitest, das kann schon zu viel sein, wenn es keinen Grund gibt, das halt zu übermitteln. Und wenn man das halt einfach tut und das halt dann rauskommt, oder also eigentlich muss man das dann auch selber melden, dass man halt einen Verstoß dagegen begangen hat, dann kann die Strafe halt in schwerwiegenden Fällen 1% des Umsatzes sein. Und wenn ich das richtig erinnere, dann geht es hoch bis 4%. Und das wird dann halt sehr schnell so teuer, dass du das als Firma nicht mehr überleben kannst. Aber ich bin absoluter Fan davon. Ich meine, Gesetze, die keinen Biss haben, die also quasi nicht, an die man sich nicht halten muss, sondern dann einfach eine Strafe zahlt, die irrelevant ist, die sind wahrscheinlich, oder die funktionieren wahrscheinlich nicht gut. Und ja.
Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du von so auch kulturellen Unterschieden gesprochen hast, weil ich habe immer meine Beispiele, die mir in den Kopf kommen, sind so dieses, oh no, that's great, but you might want to consider. Weißt du, das ist dann so, ja, alles nett, aber mach das mal. Oder so dieses, hey, no problem, but it would be great if. Weißt du, so, oder einfach, wenn du, und das meine ich gar nicht böse, aber wenn du es halt noch nicht einmal irgendwie durchlebt hast, du dir vielleicht echt denken kannst, ja, ist ja cool, aber dann passt das ja. Aber die eigentlich dir sehr direkt gesagt wird, so, mach das bitte mal genauso. Und ich fand jetzt noch den zweiten Punkt, den du gebracht hast, da reden wir eigentlich relativ selten drüber, aber du hast ja gerade bei so Acquisitions oder bei Übernahmen, gibt's dann ja immer diese Artikel danach, die dann so ganz überrascht sind, dass entweder im Vorfeld oder im Nachgang halt Leute gehen oder gegangen werden. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich das gut finde, ich will jetzt auch irgendwie nicht sagen, dass das irgendwie gerechtfertigt ist per se, aber ich finde halt, du hast gerade wunderbar erklärt, wo es herkommt, ne? Weil du bekommst halt Geld, um irgendwie Synergien zu nutzen. Wenn du dann siehst, dass irgendwie, einfach ja auch mit der EFG so, ne, wenn du dann irgendwie mehrere Firmen einfach dazu kaufst und dann gibt's danach ein Announcement zu Entlassungen, habe ich immer das Gefühl, dass extrem viele Leute bei uns in der Industrie vor allem noch so sehr überrascht sind und einfach so super schockiert sind, dass, oh, wie konnte das denn nur passieren? Und eigentlich zeichnet sich das ja dadurch ab, dass dieser Schritt passiert. Ne? Also wenn du irgendwie dich mit diesem Thema beschäftigst, so ist das ja klar, ist ja ähnlich. Da müssen wir jetzt ja gar nicht so tief rein, oder siehst ja auch, wenn du das Unternehmen halt, ich sag mal, verschlankst, ne? Wenn du sagst, okay, die und die Sachen brauchen wir, dann lösen wir uns in den drei Abteilungen und dann verkaufen wir es halt. So, das passiert halt genauso. Ne? Mhm. Ich finde halt manchmal spannend, wie bei uns dann so ein paar Outlets das halt aufgreifen, als hätten sie es noch nie erlebt und würden gar nicht verstehen, wo das herkommt. Und das ist jetzt keine Wertung. Ich finde halt nur, dass das ist ja nichts, was typisch für uns ist, sondern das passiert ja überall auf der Welt.
Also das ist jetzt tatsächlich nicht das, was bei Freaks passiert ist. Aber du hast vollkommen
recht. Die hatte ich jetzt auch nicht im Kopf, aber selbst das würde ja vielleicht sogar in dieses Muster fallen und könnte man dadurch erklären. Also habe ich gar nicht tatsächlich gemeint, aber selbst das wäre für mich zumindest noch erklärbar in so einem Szenario.
Könnte man, klar, aber es liegt halt daran, dass häufig halt Redundanzen vorliegen. Das heißt, wie gesagt, wenn man quasi ökonomisches Scaling halt reinbringen will, das heißt also, man hat sehr viele Aufträge, kann die halt zentral abarbeiten, man braucht halt dann nicht, eine Buchhaltung in Deutschland, eine in Indien und so weiter, man kann halt Sachen zentralisieren und braucht halt dann weniger Leute, dann passiert das häufig. Und plus halt bei Finanzinvestoren, also wenn man halt unterscheidet zwischen Finanzinvestoren und mehr strategischen Investoren, als Finanzinvestor versucht man halt in einem überschaubaren Zeitraum halt möglichst die Lage der Firma deutlich zu verbessern, um sie dann teurer wieder zu verkaufen. Und dazu gehört halt häufig, dass man versucht halt die Firma stärker auf halt einen Bereich auszurichten und andere Teile dann halt abzugeben. Im Fall von Freaks war es mehr so, ich meine, das seht ihr sicherlich auch, die Lage im Moment, obwohl sie sich, glaube ich, in den letzten zumindest Wochen gebessert hat, aber die Lage der E-Sports-Firmen in Europa ist im Moment relativ schwierig. Viele der Umsätze kommen halt aus dem Marketingbereich, und wenn es halt wirtschaftlich nicht so super aussieht, wird halt oft zuerst das Marketing gestrichen, und das schlägt dann halt immer sehr stark auch auf die E-Sports-Seite halt durch. Und das war halt auch bei Freaks, sagen wir zumindest, Freaks hat davon auch einen Teil halt abbekommen. Das ist halt der eine Teil, und der andere Teil ist halt, Notwin ist ein strategischer Investor, das heißt also, wir kommen nicht rein, um die Firma in irgendeinem kurzen oder mittelfristigen Zeitraum halt wieder zu verkaufen, sondern wir wollen halt etwas Größeres aufbauen, und die Hoffnung ist dann halt, dass Indien und Deutschland zusammen halt besser funktionieren und halt mehr Wert generieren für alle als Indien und Deutschland alleine. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch durch unser Investment es geschafft, dass halt einige Positionen erhalten werden konnten. Und unsere Erwartung, unser Anspruch ist halt auch, Freaks kann sehr hohe Qualität delivern. Ne? Also Freaks ist in Europa sicherlich einer der größten E-Sports-Anbieter, die halt, dass man so, also höchste Qualität, also AAA quasi liefern kann. Und das ist interessant für uns. Das heißt also, viele von den Leuten, die bei Freaks sind, die extrem gut sind, also wirklich, ich habe jetzt viel mehr Einblick in Freaks, als ich vorher hatte. Ich kann nur sagen, viele Leute sind wirklich extrem gut, also wirklich Weltklasse in ihrem Bereich. Von denen wollen wir gar nicht, dass die gehen. Wir wollen, dass die bleiben, weil die halt uns helfen können, halt andere Sachen nach oben zu scalen, möglichst ohne signifikante Kostensteigerung halt zu haben. Das heißt also, bei Freaks war es mehr, dass die Marktlage halt insgesamt schwer oder schlecht ist, und das halt ja auch schon einige andere E-Sports- und Gaming-Firmen in Europa halt Leute entlassen mussten oder sogar schließen mussten. Und weniger, dass das irgendwie aus Synergiegründen oder sowas irgendwas Leute entlassen werden mussten.
Es gab ja auch, ich habe irgendeinen Artikel gesehen, ne? Da ging es doch, glaube ich, es war, glaube ich, ein Interview mit Akshat, und da war doch diese Zeichnung drin, die mal diese ganzen Assets aufgelistet hat, die eigentlich gerade zur Gruppe gehören. Deswegen fand ich das doch so spannend, dass du das einmal erklärst. Weil ich glaube, da sieht man auch ganz gut, wie sich so ein Puzzleteil wie Freaks einfach ranschmiegt. Weil es einfach natürlich, also jetzt nicht du Synergien erzeugst aus zwei Firmen und deswegen welche, also Redundanzen abbauen kannst, sondern viel eher, wie sich das anschmiegt in diese ganzen anderen Unternehmen und einfach Mehrwerte generiert. Also mal 5, mal 10. Also wo du einfach siehst, okay, wenn wir das haben, können wir mit diesem Asset diese ganzen Dinge hier nach vorne bringen. Und also zumindest für mich auf dem Papier sah das so aus. Ne? Deswegen finde ich das ganz spannend, was Akshat da so aufbaut, halt mit dir, mit der Company. Ne? Also wenn du siehst, was da so passiert ringsrum, ich glaube, da kriegt man auch relativ schnell einen guten Überblick dafür, wie groß das eigentlich ist.
Ja, also es wird auf jeden Fall spannend, aber das war auch einer der Gründe, warum ich das gerne mitmachen wollte.
Nils, sag ruhig.
Nee, war mehr so generisch. Was Synergien angeht, ne, ich meine, wir können halt die indischen Produkte, die halt angepasst werden müssen für den europäischen Markt, halt durch Freaks halt nach Europa bringen. Und wir können halt von Freaks lernen, wie man halt diese hochklassigen Produktionen halt macht. Es ist halt schwierig, oder sagen wir generell, ist es für Firmen schwierig, hochklassig und quasi aber auch in Anführungsstrichen kostengünstig sein zu können. Kostengünstig hat immer so eine negative Konnotation, aber in Wirklichkeit ist es halt so, das ist gar nicht so, sondern es gibt viele Leute, die wollen halt möglichst günstig eine Produktion haben. Und das geht halt nur sehr schwierig zusammen, weil wenn man halt als Organisation oder Firma gelernt hat, halt richtig gut zu sein, also quasi auf dem absoluten Top-Limit zu sein, AAA-Turniere, IEM und so weiter, ist halt schwierig, dann zu sagen, wir wollen aber auch das anbieten, wenn halt jemand kommt mit einem kleineren Budget oder aus einem Land, wo halt nur ein kleineres Budget dafür vorhanden ist, das geht nicht mehr zusammen. Ne, weil halt die Leute, die man halt hat für die Top-Turniere, sind halt Leute, die sehr teuer sind, weil es halt Weltklasse-Leute sind. Während halt die Leute, die du halt brauchst, um günstig was zu machen, die können nicht so teuer sein, weil es sonst nicht mehr günstig ist. Das heißt also, es ist schwierig, beides gleichzeitig zu sein. Und da sind wir im Moment in der glücklichen Lage, dass wir das halt noch sind oder dass wir es halt können. Im Moment Freaks halt on top und Nodwin halt eher im günstigen Bereich, womit ich jetzt nicht sagen will, als Billiganbieter, sondern halt im internationalen Vergleich günstigeren Bereich.
Verstehe ich vollkommen. Jetzt ist natürlich indische Markt grundsätzlich, was Leistungen angeht, wahrscheinlich deutlich günstiger als der deutsche Markt. Habe ich ja selber auch schon merken dürfen. Trotzdem habe ich auch verstanden, dass die Synergien jetzt schon da sind, wenn ich Richtung EWC gucke und potenziellen Pitches, wenn ich das richtig verstehe, ist das dann schon auch gemeinschaftliche Arbeit, die man da vollrichten kann bei Pitches? Bedeutet Freaks vielleicht in gewisser Weise irgendwo involviert und gleichzeitig gibt es aus Indien dann ein Team, das Dinge auch umsetzt, weil einfach deutlich kostengünstiger, was Personal angeht. Also da sind schon aktiv erste Synergien. Hast du da einen Überblick oder kannst du was dazu sagen?
Eingeschränkt. Aber ja, es ist im Prinzip genau das, was du sagst. Das ist genau das, was wir halt versuchen zu machen. Wenn wir es halt in Indien produzieren können, produzieren wir es auch gerne in Indien, mit der Hilfe von Freaks. Wenn wir halt hohe Qualität brauchen, in Europa oder so, dann würden wir es halt in Europa produzieren. Aber ja, klar, ich meine, die Möglichkeit überhaupt zu haben, halt einen Teil davon in Indien machen zu lassen oder halt, was weiß ich, Grafiken in der Türkei machen zu lassen, ist sehr positiv, ja. Plus halt, ich meine, du kannst halt, also die Zeit, wo man als E-Sports-Agentur irgendwelche Vorteile hatte, die halt andere Agenturen oder andere E-Sports-Agenturen nicht haben, die ist halt vorbei. Also es gibt da, sagen wir so, die Secret Source gibt es vielleicht noch absolut auf dem absoluten höchsten Grad, aber halt nicht mehr bei den Sachen, die eher so Standard sind. Das heißt also, da ist es jetzt im Wesentlichen ein Wettbewerb um Kosten. Das heißt also, je günstiger man ist, umso mehr Aufträge bekommt man halt. Und natürlich ist es so, dass es dann halt Standorte gibt, bei denen es eher möglich ist, irgendwas sehr günstig zu produzieren. Und Standorte gibt, bei denen das nicht möglich ist.
Ja. Ja, macht Sinn. Also, bin sehr gespannt. Ich glaube, wir hatten zwischenzeitlich nochmal aufgenommen, welche Ambitionen hat Nodwin im deutschen Markt. Haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen. Aber durch Synergien und gegenseitiges Lernen mehr Marktanteil, oder?
Also das ist auf jeden Fall ein Teil davon, halt Freaks halt auch den Zugang zu geben zu Nodwins Produktionskapazitäten, aber auch halt zu gucken, welche Nodwin-Produkte können in Deutschland funktionieren, wie müssen wir die anpassen und so weiter. Und natürlich ist Freaks dann damit auch quasi, sagen wir mal, das Eintrittstor für Europa, also nicht nur in Deutschland. Das sind die Sachen, an denen wir im Moment arbeiten.
Chris, ich habe jetzt einfach ein Auge Richtung Uhrzeit. Wir haben ja gesagt, so halb ist so unser Finishing Move, es ist jetzt 2 Minuten vor halb. Ich würde super gerne Nils noch die Chance geben, vielleicht noch ein Thema aufzumachen oder dir die noch ein Thema aufzumachen.
Ich hätte jetzt maximal noch mal versucht, noch ein bisschen mehr über die Zukunft zu entlocken, aber ich habe schon verstanden, dass wir da nicht so viel drüber sprechen können. Deswegen würde ich dich jetzt ungern noch mal genau drauf stoßen.
Aber.
Also kein Aber tatsächlich. würde ich jetzt an der Stelle akzeptieren. Du darfst aber gerne noch ein Thema aufmachen. Wenn du noch irgendwas hast, wo du glaubst, das wäre ganz spannend, das sollten Leute irgendwie wissen, darfst du es gerne noch mal in den Raum werfen.
Vielleicht erkläre ich einfach mal, warum wir nicht über die Zukunft sprechen können.
Ja,
vielleicht gerne. Ist das nochmal interessant.
Gerne.
Also Nordwinds Mutterfirma, die ich vorhin schon kurz erwähnte, Nazara, ist halt an der indischen Börse gelistet. Und generell ist es so, bei gelisteten Firmen muss man sehr stark kontrollieren, was man halt an die Öffentlichkeit weitergibt. Weil halt die Idee natürlich ist, wenn du Aktien einer Firma hast, solltest du die Informationen zum gleichen Zeitpunkt kriegen wie jeder andere. Was ja sonst ein unfairer Markt wäre. Natürlich in der Realität ist das vielleicht nicht 100% so, aber das ist jedenfalls die Grundidee. Und deswegen ist es halt nach indischem Recht nicht erlaubt, halt, dass man halt nach Forward-Facing, also quasi in die Zukunft gerichtete Informationen halt weiterzugeben, weil die halt einen Einfluss auf den Markt haben könnten. Und wenn man halt dann das nicht quasi an alle gleichzeitig weitergibt, dann führt es halt zu einem unfairen Marktverhältnis. Was ich ehrlich sagen muss, ist eine der interessantesten Sachen. Bei ESL war es ja auch so, als ESL von MTG gekauft wurde. MTG war ja auch börsennotiert. Der Grad an Professionalisierung halt auf der Seite, die halt so ein bisschen im Schatten steht, also nicht halt an den Produktionen beteiligt ist, sondern gerade halt Buchhaltung und so weiter, ist halt echt krass. Das ist schon, ja, und du hast halt keinen Spielraum mehr für Fehler, sondern musst es halt richtig machen, sonst hat das halt relativ schwerwiegende Konsequenzen. Das war eine sehr interessante Entwicklung, fand ich jedenfalls. Für viele Leute vielleicht eher langweilig, aber ich fand es interessant.
Bedeutet für uns, ihr seid sehr umtriebig, es bewegt sich viel im Hintergrund und wir dürfen gespannt sein, was die nächsten Monate und Jahre dann für uns mitbringen.
Ja, das bin ich auch. Aber es wird gut.
Du kannst uns hier auf dem Laufenden halten.
Ja, gerne. Genau. Du kannst uns sehr gerne auf dem Laufenden halten, auch mal so kleine Pieces zwischendrin. Wir verteilen das natürlich gleichermaßen im Markt, damit alle gleiches Wissen haben. Ist ja logisch. und was wir natürlich immer gerne zum Abschluss noch mit reinnehmen, und ich glaube, das wird sehr spannend, vielleicht auch, wenn du möchtest, deine Top 2. Wer sollte denn unbedingt mal bei uns als Gast in die Show kommen? Weil du kennst ja ein, zwei Leute. Wer würde denn aus deiner Sicht mal Input geben können, der hochinteressant ist für unsere Zuschauenden bzw. Zuhörenden?
Das ist eine gute Frage. Ich hätte fast gesagt, es wäre vielleicht mal wirklich interessant, Akshat hier reinzubringen, aber dann wäre es halt schwierig, das Ganze auf Deutsch zu machen. Aber vielleicht kann man das irgendwie mal möglich machen.
Wir haben auch schon mit Craig aufgenommen von der ESL, also EFG, und haben mal so eine Sonderfolge eingeschoben auf Englisch. Das könnte man bestimmt mal organisieren. Wenn das interessant ist. Also wenn er da Bock drauf hätte, glaube ich, wäre das ziemlich gut.
Ich kann gerne mal mit ihm sprechen. Das ist natürlich vielleicht im Moment.
Vielleicht gekoppelt mit einem guten Timing auf seiner Seite oder auf eurer Seite sozusagen. Es muss ja jetzt ja nicht umgehend sein wahrscheinlich. Wäre sogar fast lieber, wenn wir da ein gutes Timing erwischen.
Am besten dann aber auch wahrscheinlich persönlich in so einer Videoaufzeichnung, also gekoppelt an irgendein Major-Event wahrscheinlich.
Ja, ich schau mal. Aber also das war jetzt mehr so, was mich persönlich interessiert würde. Natürlich weiß ich, was Axel schon ungefähr sagen würde, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch interessant ist, halt einfach die Sicht zu sehen, die man vielleicht so nicht so oft sieht. Ja. Und halt auch seine Sicht halt auf Deutschland, seine Sicht auf den Rest der Welt generell. Aber ich könnte mir das auch vorstellen, dass es interessant ist, das Gleiche halt von, was weiß ich, VSPO zu hören oder halt anderen Leuten, die halt sehr, sagen wir, aus einer ganz anderen Ecke kommen und halt wahrscheinlich eine total andere Sicht darauf haben, wie das alles im Moment funktioniert.
Guter Punkt. Vielleicht magst du uns im Nachgang ja nochmal vielleicht ein, zwei Gedanken und Namen mit auf den Weg geben. Ich glaube, Chris, dass also auf B2B High Level wäre das tatsächlich mal spannend, auch mal, weil das nochmal einen anderen Perspektiv, also andere Perspektive gibt, andere Inhalte und wir haben jetzt viel über Freaks, Akshat und Notwin und so gesprochen. Überall auf Social hat man immer mal wieder was dazu gelesen. Aber inhaltlich detailliert hat ja noch niemand so richtig darüber gesprochen in unserer Welt, sage ich jetzt mal. Nehme ich so mit. Okay, ihr Lieben, Nils, hat mich sehr gefreut, an uns sehr gefreut. Schön, dass du heute Gast unserer Folge warst. Im Spielekeller 125. Die letzten Worte gebühren dir natürlich. Wir können nur vielen Dank sagen, dass du dir Zeit genommen hast. Dein Kalender ist sicherlich auch immer sehr voll. Chris, wie immer, freut mich, dass wir auch eine Lösung gefunden haben. Du am Flughafen, guten Flug dir gleich in anderthalb Stunden. Nils, die letzten Worte gehören und gebühren dir.
Ja, bin gerne hier gewesen. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und ja, ich bin gespannt auf die große internationale Serie, die ihr dann jetzt starten werdet. Und freue mich auf die nächsten Episoden.
Danke dir.
Das war's, ihr Lieben. Schön, dass ihr zugehört habt heute hier in Folge 125 im Spielekeller. Halt die Ohren steif, bleibt gesund. Wir hören uns bald wieder.
Tschüss. System shut down.